Aufsteigen, Fliegen, Orbit. Ein solarbetriebenes elektroaerodynamisches Luftschiff für nachhaltigen Zugang zum Weltraum. Vision und physikalische Grundlagen. Der Traum vom Fliegen war immer ein Wettkampf zwischen Geduld und Kraft. Die frühen Ballonfahrer des 18. Jahrhunderts stiegen sanft in den Himmel auf, indem sie Auftriebsgase nutzten, während die Raketeningenieure des 20. Jahrhunderts ihn mit Feuer durchbrachen. Beide Ansätze teilen dasselbe Ziel, der Tyrannei der Schwerkraft zu entkommen, unterscheiden sich jedoch grundlegend in der Philosophie. Der eine nutzt die Luft als Partner, der andere behandelt sie als Hindernis. Zwischen diesen beiden Extremen liegt ein dritter Weg, der in der Praxis noch nicht realisiert wurde, aber prinzipiell nicht mehr unmöglich ist. Ein solarbetriebenes Luftschiff, das in den Orbit fliegen kann, das zuerst durch Auftrieb steigt, dann durch aerodynamischen Auftrieb und schließlich durch zentrifugale Unterstützung, alles ohne chemischen Treibstoff. Im Kern dieses Konzepts steht elektroaerodynamischer, EAD, Antrieb, eine Form des elektrischen Schubs, die elektrische Felder nutzt, um Ionen in der Luft zu beschleunigen. Die beschleunigten Ionen übertragen Impuls auf neutrale Moleküle und erzeugen einen Massenfluss sowie einen Nettoschub auf den Elektroden. Im Gegensatz zu einer Rakete, die Reaktionsmasse mitführen muss, oder einem Propeller, der bewegliche Klingen benötigt, arbeitet der elektroaerodynamische Antrieb ohne bewegliche Teile und ohne Bordabgase, nur mit Sonnenlicht und Luft. Wenn er mit einem hocheffizienten Solararray gekoppelt und auf einem großen, ultraleichten Tragkörper montiert wird, liefert er das fehlende Zutat für anhaltende Beschleunigung in der oberen Atmosphäre, wo der Widerstand gering ist, die Luft aber noch vorhanden. Der Vorschlag ist einfach zu beschreiben, aber herausfordernd umzusetzen. 1. Aufsteigen, ein auftriebsbasiertes Luftschiff, gefüllt mit Wasserstoff oder Helium, steigt passiv in die Stratosphäre auf, weit über Wetter und Flugverkehr hinaus. 2. Fliegen, das Luftschiff beschleunigt horizontal mit EA-Schub, erhöht langsam die Geschwindigkeit, während es in dünnere Luft klettert, um den Widerstand zu verringern. 3. Orbit, nach Wochen kontinuierlicher Beschleunigung gleicht die Zentrifugalkraft die Schwerkraft aus, das Fahrzeug benötigt keinen Auftrieb mehr und wird durch Beharrlichkeit zum Satelliten, nicht durch Explosion. Die Idee ist keine Fantasie, jeder Schritt ist in bekannter Physik verwurzelt. Auftrieb, Solarenergie, Elektrostatik und Orbitalmechanik. Was sich ändert, ist die Zeitskala. Statt Minuten der Verbrennung betrachten wir Wochen Sonnenlichts. Statt Tonnen Treibstoff verlassen wir uns auf Felder und Geduld. Die Energie des Orbits. Jede Diskussion über Raumfahrt beginnt und endet mit Energie. Die kinetische Energie pro Kilogramm Masse, die für einen kreisförmigen Orbit um die Erde erforderlich ist, wird gegeben durch $E-K gleich Frac 1, 2,V2 Dollar. Wobei V die Orbitgeschwindigkeit ist. Für einen niedrigen Erdorbit gilt V 78 mal 10 Würfel ms, also E-K 30 mal 10 7 J kg oder etwa 30 Megajoule pro Kilogramm. Das ist die Energieäquivalent des Verbrennens von etwa einem Kilogramm Benzin pro Kilogramm in den Orbit gebracht. Es ist eine große Zahl, aber nicht astronomisch groß. Vergleichen wir das nun mit dem kontinuierlichen Solarfluss an der Obergrenze der Erdatmosphäre, etwa 1360 Watt pro Quadratmeter. Wenn wir nur einen kleinen Bruchteil davon über Tage oder Wochen in kinetische Energie umwandeln könnten, könnten wir prinzipiell die erforderliche Orbitenergie liefern. Moderne hochleistungsfähige Photovoltaik-Arrays haben spezifische Leistungen in der Größenordnung von mehreren hundert Watt pro Kilogramm. Bei P-SP gleich 300 Watt pro Kilogramm erzeugt ein Kilogramm Array 300 Joule pro Sekunde. Über einen Tag, 864 mal 10 4 Sekunden, sind das 26 mal 10 7 Joule, vergleichbar mit der Orbitenergie eines Kilogramms Masse. Dieser einfache Vergleich zeigt die Logik dieses Ansatzes. Die Energie für den Orbit ist von der Sonne in etwa einem Tag pro Kilogramm Array verfügbar, wenn sie effizient in Schub umgewandelt werden kann. Die praktische Herausforderung ist, dass Widerstand und Ineffizienzen den Großteil davon absorbieren. Die Lösung ist Höhe und Geduld. Arbeiten in der dünnen Luft, wo der Widerstand niedrig ist, und den Prozess über Wochen statt Stunden ausdehnen. Zeit gegen Treibstoff eintauschen. Raketen lösen das Problem des Widerstands durch rohe Gewalt, sie gehen so schnell, dass die Luft irrelevant wird. Luftschiffe hingegen arbeiten mit der Luft. Sie können verweilen. Wenn Zeit als verbrauchbare Ressource behandelt wird, kann sie Treibstoffmasse ersetzen. Die Aufgabe des Luftschiffs ist es, eine kleine, aber anhaltende Beschleunigung über lange Perioden aufrechtzuerhalten, vielleicht in der Größenordnung von 10⁻⁴ m², bis die Orbitgeschwindigkeit erreicht ist. Wenn der Aufstieg in den Orbit 3 Wochen dauert, oder etwa 18 × 10⁶ Sekunden, beträgt die erforderliche mittlere Beschleunigung. $bar, a, gleich frac, Delta V, T, gleich frac, 7.8 × 10�³, 1.8 × 10⁶, approx 4.3 × 10⁴ Zirkumflex, minus 3, Matt RM, MS 2, $. Weniger als ein halbes Tausendstel der Erdschwerkraft. Solche Beschleunigungen sind für ein Luftschiff leicht erträglich. Sie verursachen keine strukturelle Belastung. Die einzige Schwierigkeit ist, sie aufrechtzuerhalten, angesichts der geringen Schubmenge pro Leistungseinheit. Bei einer Fahrzeugmasse von 10 Würfel kg erfordert eine durchschnittliche Beschleunigung von 4 × 10⁻⁴ m² nur etwa 4 Newton Nettoschub, weniger als das Gewicht eines Apfels. Die scheinbare Absurdität, den Orbit mit dem Schub eines Apfels zu erreichen, verschwindet, wenn Zeit auf Wochen ausgedehnt wird. Auftrieb und der Weg in die dünne Luft. Das Luftschiff beginnt seine Reise wie jedes leichtere als Luftfahrzeug, indem es Luft mit einem leichteren Gas verdrängt. Die Auftriebskraft wird gegeben durch F-B gleich R minus Gas GV. Wobei V das Gasvolumen und die jeweiligen Dichten sind. In Bodennähe gilt unterstrich R, 1,2 kg pro Kubikmeter, unterstrich He, 0,18 kg pro Kubikmeter und unterstrich H2, 0,09 kg pro Kubikmeter. Wasserstoff bietet etwas mehr Auftrieb, etwa 1,1 kg pro Kubikmeter, im Vergleich zu 1,0 kg pro Kubikmeter für Helium. Der Unterschied scheint klein, addiert sich aber über tausende Kubikmeter. Wasserstoff bietet somit einen messbaren Leistungsvorteil, allerdings auf Kosten der Entflammbarkeit. Er erfordert strenge elektrische Zonen und Entlüftungsprotokolle, insbesondere da das Fahrzeug auch hochspannende elektrostatische Systeme trägt. Helium bietet weniger Auftrieb, ist aber vollständig inert. Beide Gase sind machbar. Die Wahl hängt von der Risikotoleranz der Mission ab. Für frühe öffentliche oder bevölkerte Tests ist Helium vorzuziehen. Für abgelegene oder orbitale Versuche könnte Wasserstoff gerechtfertigt sein. Mit dem Anstieg fällt die Luftdichte ungefähr exponentiell mit der Skalenhöhe H 7,5 Kilometer. Bei 30 Kilometern beträgt die Dichte etwa 1,65 der Bodendichte. Bei 50 Kilometern 1,300. Der Auftrieb schwächt entsprechend ab. Aber auch der Widerstand. Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass es neutralen Auftrieb in einer Höhe erreicht, wo die Solarintensität hoch bleibt, aber der dynamische Druck minimal ist, etwa 30 bis 40 Kilometer in der Stratosphäre. Von dort aus beginnt die horizontale Beschleunigung. Auftrieb, Widerstand und dynamischer Druck. Um die Höhe bei Beschleunigung zu halten, könnte das Luftschiff teilweise auf aerodynamischen Auftrieb setzen. Für einen Tragkörperhüllen sind die Auftriebs- und Widerstandskräfte. $F-L gleich frac, 1, 2, Rho wie 2ac-L, Q²F-D gleich frac, 1, 2, Rho wie 2ac-D Dollar. Wobei A die Referenzfläche, C-L und C-D die Auftriebs- und Widerstandskoeffizienten sind. Da in der Höhe klein ist, sind diese Kräfte gering. Das Fahrzeug kompensiert durch große Fläche und geringes Gewicht. Das Verhältnis LD gleich C-LC-D bestimmt die Effizienz des aerodynamischen Flugs. Moderne Segelflugzeuge können LD gleich 50 in dichter Luft überschreiten. Ein ultraleichtes Luftschiff mit extremer Glätte und minimalen Anhängseln könnte plausibel ein effektives LD von 10 bis 20 sogar in dünner Luft halten. Aber mit weiterer Verdünnung der Luft wird der Übergang zum orbitalen Flug nicht durch Auftrieb begrenzt, er wird durch Widerstandsleistung bestimmt. Die Leistung, um den Widerstand zu überwinden, ist $P-D gleich F-DV gleich frac, 1, 2, Rho wie 3ac-D Dollar. Und skaliert mit dem Kubus der Geschwindigkeit. Deshalb beschleunigen Raketen schnell, wenn sie verweilen, verbraucht Widerstand ihre Energie exponentiell. Das Luftschiff nimmt den gegenteiligen Weg. Es beschleunigt, wo so klein ist, dass P-D auch bei Kilometern pro Sekunde begrenzt bleibt. Wenn beispielsweise gleich 10⁵ kgm Würfel, typisch nahe 60 Kilometer Höhe, A gleich 100 Quadratmeter, C-D gleich 0,05 und V gleich 1000 Meter pro Sekunde, dann P-D gleich 5 × 10⁵ × 10 Würfel Würfel x 100 × 0,05 gleich 25 × 10⁴ W. Oder 25 Kilowatt, leicht im solar erreichbaren Bereich. Im Gegensatz dazu würde dieselbe Konfiguration auf Meereshöhe 25 Gigawatt benötigen. Die Regel ist einfach, dünne Luft kauft Zeit und Zeit ersetzt Treibstoff. Die elektroaerodynamische Gelegenheit. Im frühen 20. Jahrhundert beobachteten Physiker, dass starke elektrische Felder nahe scharfer Elektroden in der Luft einen schwachen blauen Corona und einen subtilen Luftstrom erzeugen. Dieser elektrische Wind resultiert aus Impulsübertragung zwischen Ionen und Neutralen. Er wurde meist als Kuriosität behandelt, bis Hochspannungselektronik reifte. Bei richtiger Anordnung kann der Effekt messbaren Schub erzeugen. Der elektroaerodynamische Antrieb funktioniert, indem hoher Spannungsunterschied zwischen einem Emitter, einem dünnen Draht oder Rand, der Ionen erzeugt, und einem Kollektor, einer breiteren Elektrode, die sie empfängt, angelegt wird. Die Ionen beschleunigen im elektrischen Feld, stoßen mit neutralen Luftmolekülen zusammen und vermitteln Impuls an das Gas nach vorn. Das Gerät erfährt einen gleichen und entgegengesetzten Schub. Während frühe Demonstrationen bescheiden waren, bewiesen jüngste Experimente, einschließlich eines festflügeligen Ionflugzeugs, das vom MET 2018 flog, dass stetiger, leiser Flug möglich ist. Doch die Idee geht diesem Meilenstein voraus. Jahre zuvor zeigten Forschungen zu Maxwell-Tensor-basierten Formulierungen des elektroaerodynamischen Schubs, wie dieselbe Physik auf größere Geometrien und dünnere Luft skaliert werden kann. In dieser Formalismus entsteht der Schub nicht aus Wind, sondern aus elektromagnetischem Stress, integriert über das Volumen der Entladungsregion. Die relevante Gleichung leitet sich aus dem Maxwell-Spannungstensor T ab, der für ein elektrostatisches Feld ist. $mat Bf, T, gleich var epsilon left mat Bf, E, mat Bf, E, minus frac, 1, 2, E2 mat Bf, I, right $. Wobei die Permittivität des Mediums, E der elektrische Feldvektor und I der Einheitstensor ist. Die Nettokraft elektromagnetisch auf einen Körper ergibt sich durch Integration dieses Tensors über seine Oberfläche. F-Em gleich unterstrich VTNDS. Innerhalb der ionisierten Region vereinfacht sich dies zu einer Volumenkraftdichte. $mat Bf, F gleich Rho unterstrich E-mat Bf, E, minus frac, 1, 2, E2 Nabla var epsilon $. Wobei unterstrich E die lokale Ladungsdichte ist. In einem Gas mit ungefähr einheitlicher Permittivität verschwindet der zweite Term und es bleibt die elegante Coulomb-Körperkraft. F-EE. Dieser kompakte Ausdruck ist das Wesen des elektroaerodynamischen Antriebs. Wo immer ein elektrisches Feld und Raumladung koexistieren, wirkt eine Nettokörperkraft auf das Medium. Die Ionen selbst sind wenige, aber ihr Impuls wird durch Kollisionen an die Neutralen weitergeleitet. Der mittlere freie Weg zwischen Kollisionen bestimmt, wie Impuls diffundiert. Er skaliert umgekehrt mit dem Druck. Bei niedrigeren Drücken reisen Ionen weiter pro Kollision und die Effizienz der Impulsübertragung ändert sich. Es existiert ein optimales Druckband, in dem Ionen noch häufig genug kollidieren können, um das Gas zu schieben, aber nicht so häufig, dass Energie als Wärme verschwendet wird. Für die Erdatmosphäre liegt dieses Band ungefähr zwischen wenigen Torr und wenigen Millitorr, genau dem Bereich, der zwischen 40 und 80 Kilometern Höhe angetroffen wird. Der Umschlag des Luftschiffs wird somit zum idealen Wirt für elektroaerodynamische Fliesen, die in ihrer natürlichen Umgebung arbeiten. Die Atmosphäre selbst ist die Reaktionsmasse. Die Physik des elektroaerodynamischen Antriebs. Auf den ersten Blick scheint elektroaerodynamischer Antrieb unwahrscheinlich. Die Idee, dass ein leises, unbewegtes Set von Elektroden Schub erzeugen kann, der stark genug ist, um ein Luftschiff zu bewegen, widerspricht der Alltagserfahrung. Das Fehlen sichtbarer Reaktionsmasse oder beweglicher Maschinerie fordert die Intuition heraus. Doch jeder Ion, der in einem elektrischen Feld driftet, trägt Impuls und Impuls ist erhalten. Das Feld wirkt als unsichtbarer Hebel und die Luft als sein Arbeitsfluid. Die Grundlagen dieses Phänomens beruhen nicht auf exotischer Plasmaphysik, sondern auf Maxwells Gleichungen und ihrer mechanischen Ausdrucksform, dem Maxwell-Spannungstensor. Diese tensorielle Formulierung macht klar, dass elektrische Felder nicht nur Potentialmuster sind, sie speichern und übertragen mechanischen Stress im umgebenden Medium. Feldstress und die Coulomb-Körperkraft. Der Maxwell-Spannungstensor in der Elektrostatik ist $mat Bf, T gleich var epsilon left mat Bf, E mat Bf, E minus frac, 1, 2, E2 mat Bf, I, right Dollar. Wobei die Permittivität, E das elektrische Feld und I der Einheitstensor ist. Der erste Term repräsentiert den gerichteten Druck entlang der Feldlinien, der zweite Term die isotropische Spannung, die Felddivergenz widersteht. Die Nettoelektromagnetkraft auf einen Körper in einem solchen Feld ist das Oberflächenintegral dieses Tensors. F-Em gleich unterstrich VTNDS. Physisch sagt dieser Ausdruck, dass das elektrische Feld Stress auf die Grenzen jeder Region ausübt, die Ladung oder dielektrische Gradienten enthält. Aber es kann in eine lokalere, volumetrische Form umgeschrieben werden, unter Verwendung des Divergenzsatzes. $mat Bf, F gleich nabla C dot mat Bf, T gleich rho unterstrich E mat Bf, E minus frac, 1, 2, E2 nabla bar epsilon Dollar. Der erste Term, unterstrich EE, ist die vertraute Coulomb-Körperkraft, eine Ladungsdichte in einem Feld. Der zweite Term spielt nur eine Rolle, wo die Permittivität des Mediums sich rasch ändert, wie an Materialgrenzen. In der Luft ist im Wesentlichen uniform, also Null, und es bleibt. F gleich unterstrich EE. Diese täuschend einfache Gleichung kodiert das gesamte Prinzip des elektroaerodynamischen Antriebs. Wenn ein Volumengas existiert, in dem Ionen mit Dichte unterstrich E einem elektrischen Feld E ausgesetzt sind, dann wirkt eine Nettokraftdichte auf dieses Gas. Die Magnitude des Gesamtschubs ist das Volumenintegral von unterstrich EE über die Entladungsregion. F gleich unterstrich V unterstrich EEDV. Die Elektroden spüren die gleiche und entgegengesetzte Reaktion und erzeugen Schub. Impulsübertragung und die Rolle von Kollisionen. Ionen in der Luft reisen selten weit, bevor sie mit neutralen Molekülen kollidieren. Der mittlere freie Weg ist umgekehrt proportional zum Gasdruck P und zum Querschnitt. $lambda approx frac, kt, sqrt, 2, pd 2p, Dollar. Wobei d der Molekulardurchmesser ist. Auf Meereshöhe ist winzig, in der Größenordnung von 10 Nanometern. In der Mesosphäre, um 70 Kilometer, dehnt sich auf Millimeter oder Zentimeter aus. Wenn ein Ion unter dem Feld beschleunigt, überträgt es Impuls durch Kollisionen an Neutralen. Jede Kollision teilt einen Bruchteil des gerichteten Ionimpulses. Der kumulative Effekt ist ein Massenneutralfluss, was Experimentatoren als Ionenwind bezeichnen. Das Gas bewegt sich vom Emitter zum Kollektor und die Elektroden erfahren einen entgegengesetzten Reaktionsschub. In sehr dichter Luft kollidieren Ionen zu oft, ihre Driftgeschwindigkeit sättigt sich und Energie geht als Wärme verloren. In extrem dünner Luft sind Kollisionen zu selten, die Ionen fliegen frei, ziehen aber die Neutralen nicht effektiv mit. Zwischen diesen Extremen liegt ein Süßpunkt, wo der mittlere freie Weg effiziente Impulsübertragung erlaubt, genau der Region, die das Luftschiff auf seinem Weg in den Raum durchquert. Bei Drücken von etwa 10⁻² bis 10⁴ bar, entsprechend 40 bis 80 Kilometer Höhe, können Ionen makroskopische Distanzen beschleunigen, bevor sie kollidieren, doch Kollisionen treten noch häufig genug auf, um Schub zu erzeugen. Die elektroaerodynamische Kopplung zwischen Feld und Gas ist am günstigsten. Die Leistungsschubbeziehung. Die elektrische Leistung, die an eine Entladung geliefert wird, ist P gleich unterstrich VJEDV, was etwa 4 für konstanten Strom I und Spannung V ist. Der nützliche mechanische Ausgang ist Schub mal Geschwindigkeit der beschleunigten Luftmasse, aber im stationären Antrieb interessiert uns hauptsächlich das Schub-zu-Leistungsverhältnis, TP. Empirische Studien berichten T.P.-Werte von wenigen Millinewton pro Watt, MNW, bis fast 0.1 NW unter optimierten Bedingungen. In atmosphärischer Luft bei Standarddruck ist EAD ineffizient, aber bei reduzierten Drücken steigt die Ionenmobilität und Stromdichte kann bei niedrigeren Spannungen aufrechterhalten werden, was TP verbessert. Ein einfaches dimensionsanalytisches Argument verknüpft die Körperkraftdichte F gleich unterstrich EE mit der Stromdichte J gleich unterstrich EE, wobei die Ionenmobilität ist, dann $F gleich Frac, J, Mu, $, sodass bei gegebener Stromdichte eine höhere Mobilität, bei niedrigerem Druck, mehr Schub pro Strom ergibt. Die Gesamtleistung ist P gleich JF, also skaliert Schub zu Leistung als $ Frac, T, Pi, Approx Frac, 1, Emu, $. Was impliziert, dass niedrigere elektrische Felder oder höhere Ionenmobilität die Effizienz steigern. Aber niedrigeres E reduziert auch Strom und damit Gesamtschub, also gibt es wieder ein Optimum. Diese Beziehungen sind keine theoretischen Kuriositäten, sie bestimmen das Design jeder Erdfliese. Bei gegebener Höhe müssen Spannung, Spaltabstand und Emittergeometrie so abgestimmt werden, dass die Paschenkurve, die den Durchbruchspannung mit Druckabstandprodukt verknüpft, erfüllt, aber nicht überschritten wird. Paschens Gesetz für Luft kann approximativ ausgedrückt werden als $V-B gleich Frac, BPD, LN, APD, LN, 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 1 plus 1 schrägstrich Gamma unterstrich, Mat, RM, Se, $. Wobei A und B empirische Konstanten und unterstrich Se, der Sekundärelektronenemissionskoeffizient ist. Die variable Geometrie des Luftschiffs erlaubt dynamische Anpassung von D, dem Elektrodenabstand, um effiziente Corona-Entladung ohne Lichtbogen aufrechtzuerhalten, während der Umgebungsdruck beim Aufstieg abnimmt. Feldgeometrie und Stresstopologie. Frühe Lifter-Demonstrationen verwendeten einen dünnen Draht als Emitter und eine flache Folie als Kollektor. Die Feldlinien waren stark gekrümmt und die meiste Energie ging in die Aufrechterhaltung der Corona statt in nützlichen Schub. Die Effizienz war schlecht, weil das Maxwell-Spannungsfeld nicht mit der gewünschten Schubrichtung ausgerichtet war. Die Schlüsselerkenntnis, entwickelt in theoretischer Arbeit vor dem Mitjuno-Flugzeug, war, das elektrische Feld nicht als Nebenprodukt, sondern als primäre Designvariable zu behandeln. Der Schub entsteht aus dem Integral des elektromagnetischen Stresses entlang der Feldlinien, also ist das Ziel, diese Linien parallel und konsistent über eine weite Region zu gestalten. Die Analogie ist aerodynamisch: wie glatter laminarer Fluss Widerstand minimiert, maximiert glatte elektrostatische Feldtopologie gerichteten Stress. Diese Feldtopologie-Engineering rahmt das Gerät als elektrostatischen Aktuator um, nicht als Plasmaspielzeug. Durch Kontrolle von Elektrodenkrümmung, Schutzmomentanen und dielektrischen Schichten kann E nahezu uniform über den Beschleunigungspfad gemacht werden, was quasi-linearen Stress erzeugt und den destruktiven Selbstfokus vermeidet, der Lichtbögen verursacht. Die Konsequenz ist Skalierbarkeit. Wenn Elektroden in Quadratmeterfliesen tesselliert werden, jede mit eigenem Hochspannungswandler und Steuerlogik, kann der gesamte Luftschiffumschlag in ein gigantisches verteiltes EAD-Array umgewandelt werden. Es gibt keine zu synchronisierenden beweglichen Teile, nur zu koordinierende Felder. Schubdichte und der Weg zur Skalierbarkeit. Die volumetrische Körperkraftdichte ist F gleich unterstrich EE. Die Ladungsdichte in einer typischen Corona-Entladung bei Atmosphärendruck liegt in der Größenordnung von 10-5 bis 10-Würfel cm². Bei reduziertem Druck kann sie etwas fallen, aber das elektrische Feld E kann sicher auf 10 kV pro Zentimeter erhöht werden, ohne Durchbruch. Bei unterstrich E gleich 10-4 cm² und E gleich 10^5 µm beträgt die Kraftdichte F gleich 10 nm². Über eine 1 Meter dicke aktive Region verteilt ergibt das einen Oberflächendruck von 10 nm², äquivalent zu wenigen Millipascal. Das klingt klein, aber über tausende Quadratmeter wird es signifikant. Eine 1000 Quadratmeter Fläche mit 10 nm² Stress erzeugt 10.000 N Schub, genug, um ein Mehrtonnenfahrzeug bei Millich-Levels zu beschleunigen, genau dem Regime für wochenlanges Orbitheben. Solche Schätzungen illustrieren, warum EAD, trotz niedriger Leistungsdichte, für große, leichte Strukturen in dünner Luft machbar wird. Im Gegensatz zu einer Raketendüse, die Effizienz nur bei hoher Leistungsdichte gewinnt, gewinnt EAD Vorteil aus Fläche. Der Umschlag des Luftschiffs bietet reichlich Fläche. Sie in eine aktive Oberfläche umzuwandeln, ist eine natürliche Passung. Die Süßzone der oberen Atmosphäre. Jedes physikalische System hat eine Betriebsnische. Für Erdantrieb ist der beste Bereich, wo der Gasdruck niedrig genug ist, um hohe Spannungen und lange ionenfreie Wege zu erlauben, aber nicht so niedrig, dass das Plasma kollisionslos wird. Unter etwa 20 Kilometer ist die Atmosphäre zu dicht, Ionenmobilität niedrig, Durchbruchspannungen hoch, Energie verschwendet als Gaswärme. Oberhalb von etwa 100 Kilometern wird die Luft zu verdünnt, Ionisation kann nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden und die neutrale Reaktionsmasse verschwindet. Zwischen etwa 40 und 80 Kilometer liegt ein Übergangsbereich, die untere Mesosphäre, wo Erdantrieb seine besten Schubzuleistungsverhältnisse erzeugen kann. Zufällig ist dies auch der Höhenbereich, wo Solarleistung nahezu ungedämpft bleibt und aerodynamischer Widerstand um Größenordnungen kleiner als auf Meereshöhe ist. Es ist ein schmales, aber nachsichtiges Fenster, ein natürlicher Korridor für ein neues Fahrzeugtyp, weder Flugzeug noch Rakete, sondern etwas, das im Überlappungsbereich lebt. Effizienz und Energiefluss. Zu jedem Zeitpunkt wird die elektrische Eingangsleistung P aufgeteilt in 1. Nützliche mechanische Schubleistung P-T gleich TW-F, wobei V-F die effektive Abgasgeschwindigkeit des Luftflusses ist. 2. Ionisationsverluste P-I, die Energie, um das Plasma aufrechtzuerhalten. 3. Widerstandsverluste P-R durch ohmsche Erwärmung und Leckage. 4. Strahlungsverluste P-, emittiert als Licht, der vertraute Corona-Glanz. Die Gesamteffizienz ist gleich P-TP. Experimente deuten an, dass in dichter Luft einige Prozent erreichen kann und potenziell 10% in optimiertem Niedrigdruckbetrieb. Obwohl bescheiden, reichen diese Zahlen für ein solarbetriebenes System über lange Dauern, wo Effizienz gegen Zeit getauscht werden kann. Im Gegensatz zu chemischem Antrieb, der hohe Effizienz pro Sekunde erreichen muss, um Treibstoff zu minimieren, kann ein Solar-Ed-Luftschiff Ineffizienz ertragen, wenn es unbegrenzt betrieben werden kann. Das Erfolgsmaß ist nicht spezifischer Impuls, sondern spezifische Geduld, über Tage akkumulierte Joule. Vom Maxwell-Stress zum makroskopischen Schub. Um die Verbindung zwischen Feldtheorie und Alltagserfahrung zu illustrieren, betrachten wir den Parallelplattenkondensator im Vakuum. Der Druck zwischen den Platten ist $P gleich Frac 1, 2, bar Epsilon unterstrich 0 E 2 Dollar. Bei E gleich 10 6 VM beträgt P4.4 NM Quadrat. Multipliziert mit Fläche ergibt sich die mechanische Kraft, um die Platten zu trennen. Elektrostatischer Stress ist wörtlich mechanischer Druck. Erdantrieb ersetzt eine Platte durch die Atmosphäre selbst. Die Ionen sind das Medium, durch das der Feldstress übertragen wird. Statt statischem Druck erhalten wir gerichteten Fluss. Die Gleichung F gleich unterstrich EE ist das dynamische Analogon zu jenem statischen Kondensatordruck. Wenn über die Oberfläche des Luftschiffs summiert, wird der integrierte Stress zu einem Nettoschubvektor, genau wie der integrierte Druck über eine Flügelfläche Auftrieb erzeugt. Die Analogie ist tief. Aerodynamischer Auftrieb ist der Impulsfluss der Luft, die von einer Oberfläche abgelenkt wird. E-Schub ist der Impulsfluss der Ionen, die von einem Feld beschleunigt werden. Das Mitjuno-Flugzeug und experimenteller Beweis. Über Jahrzehnte wiesen Skeptiker EAD als Laborkuriosität ab. Dann demonstrierte 2018 ein kleines festflügeliges Flugzeug vom mitstationären, propellfreien Flug allein durch elektroaerodynamischen Schub. Das Iono-Flugzeug wog etwa 2,5 Kilogramm und flog Dutzende Meter unter Batteriepower. Sein Schubgewichtsverhältnis war klein, aber der Erfolg historisch. Das erste schwerer als Luftfahrzeug, das durch ionischen Antrieb in der Luft gehalten wurde. Entscheidend war, dass die Theorie und konzeptionelle Grundlage, die zu dieser Demonstration führten, bereits unabhängig entwickelt wurden. Der theoretische Rahmen in elektroaerodynamischer Antrieb, siehe https, farid.ps Articles electroaerodynamic-propulsion.html, beschrieb denselben Mechanismus in Terms von Maxwell-Stress und Coulomb-Körperkraft Jahre früher, mit Betonung auf Feldtopologie und Skalierbarkeit statt Corona-Chemie. Das Mitjuno-Flugzeug bewies die Praktikabilität des Effekts in dichter Luft. Das RiseFly-Orbit-Projekt zielt darauf ab, es in dünne Luft zu erweitern, wo die Physik noch günstiger wird. Wenn ein kleines Flugzeug bei einem Bar fliegen kann, kann ein solarbetriebenes Luftschiff bei Mikrobar in den Orbit fliegen, mit genug Geduld und Sonnenlicht. Die Tugend der Einfachheit. Erdantrieb ist konzeptionell elegant. Keine beweglichen Teile, keine Verbrennung, kein Hochgeschwindigkeitsabgas, keine Kryogenik. Seine Komponenten sind von Natur aus robust, Elektroden, Dielektrika, Leistungswandler und photovoltaische Häute. Das System skaliert natürlich mit Fläche, nicht Masse. Die technische Herausforderung verschiebt sich von Thermodynamik zu Elektrotechnik und Materialwissenschaften, Corona-Erosion verhindern, Ladungsleckage managen und Hochspannungsisolation in variierenden Drücken aufrechterhalten. Diese sind mit modernen Materialien und Mikroelektronik lösbar. Da der Erdmechanismus nur von Feldgeometrie und Ionenmobilität abhängt, ist er inherently modular. Jeder Quadratmeter der Luftschiffhaut kann als Fliese mit bekannten T-Punkt, P-Punkt und Spannungscharakteristika behandelt werden. Der Gesamtschub des Fahrzeugs ist die Vektorsumme tausender unabhängiger Fliesen. Diese Modularität erlaubt anmutigen Abbau, Ausfall einiger Module kompromittiert nicht das gesamte Fahrzeug. Das elektroaerodynamische Luftschiff als System. Wenn mit Solarenergie gekoppelt, wird Erdantrieb nicht nur zu einer Schubquelle, sondern zu einem Klimasystem für das Fahrzeug. Dieselben Felder, die Schub erzeugen, ionisieren Spurengase, reduzieren Oberflächenladung und beeinflussen potenziell Grenzschichteigenschaften. Das elektrische Feld kann sogar als einstellbarer elektrostatischer Segel dienen, der schwach mit dem Erdmagnetfeld oder dem umgebenden Plasma in der oberen Atmosphäre interagiert. Langfristig kann man aktive Widerstandskontrolle durch Manipulation von Oberflächenladungsverteilungen vorstellen, ein elektrodynamisches Widerstandsschild, das lokalen Feldstress variiert, um den Flugpfad ohne mechanische Steuerflächen zu trimmen. Diese Möglichkeiten heben Erdantrieb über eine Kuriosität hinaus in den Bereich einer allgemeinen, festkörperbasierten Flugsteuerungstechnologie, anwendbar, wo immer Gase oder Plasmen durch elektrische Felder polarisiert und beschleunigt werden können. Ingenieurarchitektur und Flugdynamik. Der fundamentale Vorteil des Rise-Fly-Orbit-Konzepts liegt nicht in exotischen Materialien oder revolutionärer Physik, sondern in der Umordnung vertrauter Prinzipien. Auftrieb, Solarenergie und Elektrostatik sind alle gut verstanden. Neu ist die Art, wie sie in ein einziges Kontinuum sequenziert werden. Ein Aufstieg ohne Moment der Diskontinuität. Raketen durchlaufen diskrete Regime, Start, Ausbrennen, Küstung, Orbit. Das elektroaerodynamische Luftschiff erlebt hingegen nur graduelle Übergänge. Es steigt durch Leichtigkeit, fliegt durch Auftrieb und orbitiert durch Trägheit. Jede Phase verschmilzt mit der nächsten, gesteuert durch dasselbe stetige Zusammenspiel von Auftriebs-, aerodynamischen und elektrostatischen Kräften. Der Umschlag, Struktur als Atmosphäre. Der Umschlag des Luftschiffs muss widersprüchliche Anforderungen erfüllen. Er muss leicht und stark, leitfähig und isolierend, durchlässig für Sonnenlicht, aber strahlungsresistent sein. Diese sind durch Schichtbau versöhnbar. Die äußere Schicht kann ein metallisierter Polymer sein, zum Beispiel eine dünne Folie aus aluminiumbeschichtetem Kapton oder Polyethylentereftalat. Diese Schicht bietet UV-Schutz und dient als partielle Elektrodenoberfläche für Erdfliesen. Darunter liegt eine dielektrische Schicht, die unerwünschte Entladungen verhindert und den Spalt zum inneren Kollektorelektrode definiert. Die innere Struktur ist ein Netz aus gespannten Membranen und Streben, das die Gesamtgeometrie bei kleinem inneren Überdruck aufrechterhält, in der Größenordnung von P300 Pascal, nur wenige Tausendstel des Atmosphärendrucks. Dieser Überdruck reicht, um den Umschlag straff zu halten, verursacht aber keine signifikante strukturelle Masse. Effektiv ist das gesamte Fahrzeug ein enormer, leichter Kondensator, dessen Haut geladen und lebendig mit Feldlinien ist. Das innere Volumen ist mit einem Auftriebsgas gefüllt, Wasserstoff oder Helium. Da der erforderliche Überdruck klein ist, sind die lasttragenden Anforderungen an das Material bescheiden. Die Hauptherausforderung ist Gaspermeabilität und UV-Abbau über lange Missionen, beides adressierbar mit modernen Beschichtungen und Schichtfolien. Wasserstoff oder Helium? Die Gaswahl formt die Persönlichkeit des Fahrzeugs. Wasserstoff bietet den höchsten Auftrieb, etwa 10% mehr als Helium. Dieser Unterschied wird substanziell, wenn das Gesamtvolumen Millionen Kubikmeter erreicht. Wasserstoff ist auch leichter zu beschaffen und kann sogar in situ durch solarbetriebene Elektrolyse von Wasser erzeugt werden. Sein Nachteil ist natürlich Entflammbarkeit. Die Präsenz hochspannender Elektrostatik macht Wasserstoffmanagement nicht trivial. Sicherheit hängt von metikuloser Kompartimentierung, elektrostatischer Abschirmung und Belüftung ab. Die EAD-Module selbst sind versiegelt und von Gaszellen durch dielektrische Barrieren getrennt und Potentialdifferenzen über den Rumpf minimiert durch symmetrische Ladungsverteilung. Helium hingegen ist inert und sicher, bietet aber weniger Auftrieb und höhere Kosten. Sein Hauptmangel ist Knappheit. Großskalige Nutzung könnte die Versorgung belasten. Für frühe Testfahrzeuge und öffentliche Demonstrationsflüge ist Helium die kluge Wahl. Für operative orbitale Versuche in abgelegenen Korridoren könnte Wasserstoff durch Leistung und Kosten gerechtfertigt sein. In jedem Fall ist der Umschlagdesign weitgehend kompatibel. Nur Gashandling und Sicherheitssysteme unterscheiden sich. Solarenergie und Energiemanagement. Die Sonne ist der Motor des Fahrzeugs. Jeder Watt elektrische Energie beginnt als Sonnenlicht, absorbiert von der photovoltaischen Haut. Hocheffiziente, ultraleichte Photovoltaik, Dünnfilm Galliumarsenid oder Perovskit-Komposite, laminiert auf die Luftschiffoberfläche, kann spezifische Leistungen nahe 300 bis 400 Watt pro Kilogramm erreichen. Die Eraris sind konform angeordnet, um aerodynamische Glätte zu wahren. Das Energiemanagement ist dezentral. Jeder Panelabschnitt speist einen lokalen Maximum Powerpoint Tracker, MPPT, der Spannung an die Hochspannung SBUs reguliert, die EAD-Fliesen versorgt. Da das Fahrzeug Tag-Nacht-Zyklen erlebt, trägt es einen bescheidenen Energiepuffer, leichte Batterien oder Superkondensatoren, um niedrigstufige Operationen durch die Dunkelheit zu halten. Aber diese sind nicht groß. Die Designphilosophie des Systems ist direkter Solarantrieb, nicht gespeicherte Energie. In orbitalen Höhen kann das Fahrzeug Sonnenlicht fast kontinuierlich jagen, nur kurz in die Finsternis eintauchen. Thermische Kontrolle erfolgt strahlend. Mit vernachlässigbarer Konvektion in großer Höhe hängt Wärmeabfuhr von hohemissionsfähigen Oberflächen und Leitpfaden zu Strahlern ab. Zum Glück ist der EAD-Prozess relativ kühl, keine Verbrennung, und die hauptthermische Last kommt von absorbiertem Sonnenlicht. Die elektroaerodynamischen Fliesen. Jeder Quadratmeter des Umschlags fungiert als EAD-Fliese, eine selbstenthaltene Antriebszelle mit Emitter, Kollektor und kleiner Steuerschaltung. Der Emitter kann ein feines Gitter scharfer Spitzen oder Drähte bei hohem positiven Potenzial sein, während der Kollektor ein breites Netz bei Erd- oder negativem Potenzial gehalten wird. Der Raum dazwischen ist eine kontrollierte Entladungsregion. Wenn aktiviert, etabliert die Fliese ein elektrisches Feld E, erzeugt eine Ladungsdichte unter Strich E und produziert lokalen Schub F gleich unter Strich EE, gerichtet tangential entlang der Oberfläche. Durch Modulation der Spannungen auf verschiedenen Fliesen kann das Luftschiff ohne bewegliche Teile steuern, neigen und rollen. Adaptivgeometrie ist Schlüssel. Mit fallendem Umgebungsdruck steigt der mittlere freie Weg. Um effiziente Entladung zu halten, muss der effektive Spaltabstand D zwischen Emitter und Kollektor ungefähr proportional zu 1 p zunehmen. Dies kann durch flexible, aufblasbare dielektrische Abstandshalter erreicht werden, die sich leicht ausdehnen, wenn der äußere Druck fällt, oder durch elektronische Modulation von Potentialgradienten, um größere Spalten zu simulieren. Jede Fliese meldet Telemetrie, Strom, Spannung, Bogenzähler an einen zentralen Controller. Bei Bogen oder Abbau wird sie abgeschaltet und umgangen. Das modulare Design bedeutet, dass Verlust einzelner Fliesen den Gesamtschub kaum beeinflusst. Vom Auftrieb zum Schub. Der Flug beginnt sanft. Beim Start steigt das Luftschiff auftriebsbasiert in die Stratosphäre. Während des Aufstiegs arbeitet das EAD-System im Niedrigleistungsmodus und liefert geringen Schub für Stabilisierung und Driftkontrolle. Bei etwa 30 bis 40 Kilometer Höhe, wo die Luft dünn, aber noch kollisional ist, beginnt die Hauptbeschleunigung. Das Luftschiff dreht sich allmählich zu horizontalem Flug und orientiert seine Lenksachse in die gewünschte Orbitrichtung. Zunächst wird Schub zwischen horizontaler Beschleunigung und Auftriebsverstärkung balanciert. Der Restauftrieb des Fahrzeugs gleicht viel von seinem Gewicht aus. Der EAD-Schub liefert sowohl vordere als auch leicht aufwärts gerichtete Komponenten. Mit zunehmender Geschwindigkeit wächst dynamischer Auftrieb. Und Auftrieb wird vernachlässigbar. Der Übergang ist sanft. Es gibt keinen Abhebemoment, da das Luftschiff nie auf einer Landebahn saß. Der 3-Wochen-Anstieg. Betrachten wir eine repräsentative Fahrzeugmasse von m gleich 2000 Kilogramm. Um Orbitgeschwindigkeit v gleich 78 mal 10 Würfel ms in t gleich 18 mal 10 6 s, 3 Wochen, zu erreichen, beträgt der erforderliche durchschnittliche Schub. $t gleich mfrac, v, t, gleich 2000 times frac, 7.8 times 10 3, 1.8 times 10 6, approx 8.7 math rm, n, $. 8 Newton, das Gewicht einer kleinen Orange, ist der Gesamtschub, der benötigt wird, um den Orbit zu erreichen, wenn kontinuierlich über 3 Wochen angewendet. Wenn das TP des Systems 0.03 NW beträgt, typisch für effizienten EAD-Betrieb bei niedrigem Druck, erfordert die Erzeugung von 8,7 N nur etwa 290 Watt Leistung. Das scheint verblüffend klein, und in der Praxis werden zusätzliche Widerstandsverluste den Bedarf auf 10 Kilowatt heben. Aber Solarpaneele, die einige hundert Quadratmeter abdecken, können das leicht liefern. Lassen wir einen Sicherheitsfaktor von 100 für Ineffizienzen und Widerstand ein, etwa 30 Kilowatt elektrische Leistung. Mit 15% Gesamteffizienz von Sonnenlicht zu Schub muss das Fahrzeug etwa 200 Kilowatt Solarleistung ernten. Das entspricht etwa 700 Quadratmetern aktiver Solarfläche bei 300 Watt pro Quadratmeter Ausgang, eine Fläche kleiner als ein Fußballfeld, leicht in 100 Meter langes Luftschiff integriert. Diese einfache Arithmetik demonstriert, dass der Energiefluss plausibel ist. Was Raketen durch Leistungsdichte erreichen, erreicht das Luftschiff durch Geduld und Fläche. Widerstand und der Hochaltitude-Korridor. Widerstand bleibt der Hauptenergiesenke. Die Widerstandskraft ist $F-D gleich T frac 1, 2, Rho wie 2AC-D Dollar, und die entsprechende Leistung $P-D gleich F-DV gleich T-Frac, 1, 2, Rho wie 3AC-D Dollar. Bei 50 Kilometern gilt 10 minus Würfel KGM Würfel. Bei A gleich 100 Quadratmeter, C-D gleich 0.05 und V gleich 1000 Meter pro Sekunde ergibt. P-D gleich 5 mal 10 minus Würfel x 10 Würfel Würfel x 100 mal 0.05 gleich 25 mal 10 6 W. Das sind 2,5 Megawatt, zu hoch. Aber bei 70 Kilometern, wo gleich 10 minus 5 KGM Würfel, ergibt dieselbe Konfiguration nur 25 Kilowatt Widerstandsleistung. Daher die Strategie, klettern während der Beschleunigung, auf einer Trajektorie bleiben, wo V-Würfel ungefähr konstant bleibt. Der optimale Korridor ist einer mit stetig verdünnender Luft, vielleicht 40 bis 80 Kilometer Höhe, wo die Atmosphäre gerade genug neutrale Dichte für EAD-Funktion bietet, aber wenig genug, um Widerstand handhabbar zu halten. Fahrzeugsteuerung und Stabilität. Ohne Propeller oder Flossen kommt Stabilität aus Feldsymmetrie. Differenziale Aktivierung von Fliesen liefert Drehmoment. Wenn die vorderen Fliesen links etwas mehr Schub erzeugen als rechts, gähnt das Fahrzeug sanft. Nicksteuerung wird durch BIAS von oberen und unteren Fliesen erreicht. Da der Schub pro Fliese klein ist, ist die Reaktion langsam, aber das Fahrzeug operiert in einem Regime, wo Wendigkeit unnötig ist. Haltungssensoren, Gyroskope, Beschleunigungsmesser, Sterntrecker füttern ein digitales Steuersystem, das Orientierung für maximale Sonneneinstrahlung und korrekten Flugpfad hält. Die enorme Größe des Fahrzeugs und das langsame Flugregime machen es bemerkenswert stabil. Thermische und elektrische Sicherheit. EAD-Betrieb beinhaltet 10 bis hunderte Kilovolt bei niedrigem Strom. In der dünnen, trockenen Luft der Stratosphäre verhält sich Isolation anders. Bögen können lange Distanzen über Oberflächen propagieren. Das elektrische Design des Luftschiffs behandelt daher die gesamte Struktur als kontrolliertes Potentialsystem. Leitende Pfade sind redundant, mit Isolationsschichten, die Gaszellen von HV-Leitungen trennen. Bögen sind nicht katastrophal, sie neigen dazu, lokal und selbstlöschend zu sein, können aber Elektroden schädigen. Jede Fliese überwacht ihre Stromwellenform. Bei Spikendurchschlag reduziert der Controller Spannung oder schaltet das betroffene Modul für Sekunden aus. Thermisch bedeutet das Fehlen von Konvektion, dass jede lokale Erwärmung durch Leitung zu strahlenden Paneelen verteilt werden muss. Die Materialien werden für hohe Emissivität und niedrige Absorption im Infrarot gewählt, um überschüssige Wärme ins All zu strahlen. Skalierung und Modularität. Das System skaliert durch Fliesen, nicht durch Erhöhung der Spannung. Verdopplung der Fliesenzahl verdoppelt den Schub. Es gibt keinen Bedarf für größere Entladungen. Dies macht die Architektur linear skalierbar von Labormodellen zu orbitalen Fahrzeugen. Ein praktischer Prototyp könnte als kleines, heliumgefülltes Plattform mit einem Dutzend Quadratmetern Erdoberfläche beginnen, das Millinewtonschübe über Stunden misst. Größere Demonstratoren könnten folgen, jeder erweiternd in Fläche und Leistung. Die finale orbitale Version könnte hunderte Meter umspannen, mit tausenden unabhängig gesteuerter Fliesen, betrieben unter voller Solarleistung für Monate am Stück. Da alle Komponenten festkörperbasiert sind, hat das System inhärent langes Serviceleben. Es gibt keine Turbinenlager oder Verbrennungszyklen zum Verschleiß, nur graduelle Elektrodenerosion und Materialalterung. Mit sorgfältigem Design könnte die mittlere Zeit zwischen Ausfällen Jahre erreichen. Aufstiegsprofile und Höhenübergänge. Die komplette Mission kann als glatte Spirale in der V-Ebene visualisiert werden. Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt Dichte ab. Der Pfad wird so gewählt, dass das Produkt V-Würfel, das die Widerstandsleistung bestimmt, unter einer Schwelle bleibt, die das Solarsystem liefern kann. 1. Auftriebsklettern auf 30 bis 40 Kilometer. 2. Beschleunigungsphase, Halten von P-D, 20 bis 50 Kilowatt ungefähr durch Anpassung von Nick und Höhe. 3. Übergang zum orbitalen Regime. Oberhalb 70 Kilometer verschwinden Auftrieb und Auftrieb, und das Luftschiff wird effektiv zu einem Satelliten, der noch die Atmosphäre streift. Der Übergang von Flug zu Orbit ist keine scharfe Grenze. Die Atmosphäre verblasst graduell. Schub kompensiert Widerstand, bis Widerstand irrelevant wird. Der Pfad des Fahrzeugs wird kreisförmig statt ballistisch und es bleibt unbestimmt in der Luft. Energiebilanz und Ausdauer. Integriert über den vollen Aufstieg ist die Gesamteingangsenergie von der Sonne enorm im Vergleich zu dem benötigten. Sogar bei bescheidener Sammelrate von 100 Kilowatt akkumuliert 3 Wochen kontinuierlicher Betrieb. E gleich 100, 0x 18 mal 10 6 gleich 18 mal 10 11 J. Für ein 2000 Kilogramm Fahrzeug sind das 90 MJ/kg, dreimal die orbitale kinetische Energieanforderung. Der Großteil dieser Energie wird an Widerstand und Ineffizienzen verloren, aber der Spielraum ist großzügig. Das ist die stille Magie solarer Geduld. Wenn Zeit ausgedehnt wird, ersetzt Energieüberfluss Leistungsnot. Wartung, Rückkehr und Wiederverwendung. Nach Abschluss seiner orbitalen Mission kann das Luftschiff graduell durch Umkehrung der Erdfeldpolarität abbremsen. Widerstand steigt beim Abstieg. Derselbe Mechanismus, der es hob, wirkt nun als Bremse. Das Fahrzeug kann in die Stratosphäre eintreten und unter Restauftrieb schweben. Da keine verbrauchbaren Stufen verworfen werden, ist das System vollständig wiederverwendbar. Der Umschlag kann gewartet, neu befüllt und neu gestartet werden. Wartung beinhaltet Austausch degradierter Fliesen oder Folien statt Motorenneubau. Im Kontrast zu chemischen Raketen, wo jeder Starttanks und Treibstoff verbraucht, ist das Erdluftschiff ein Energierecycling-Raumfahrzeug. Die Sonne betankt es kontinuierlich. Nur Verschleiß erfordert menschliches Eingreifen. Die breitere ingenieurtechnische Bedeutung. Dieselben Technologien, die ein Solar-Erdluftschiff ermöglichen, leichte Photovoltaik, Hochspannungspower-Elektronik, Dünnfilm-Dielektrika, haben unmittelbare terrestrische Anwendungen. Stratosphärische Kommunikationsplattformen, Hochaltitude-Klimasensoren und langlebige Drohnen profitieren von denselben Entwicklungen. Indem wir ein System verfolgen, das ohne Treibstoff in den Orbit gelangen kann, erfinden wir auch eine neue Klasse festkörperbasierter Luftfahrzeuge, Maschinen, die nicht durch Verbrennung, sondern durch Feldmanipulation fliegen. In diesem Sinne steht das RISE-Fly-Orbit-Projekt in einer Linie mit dem Wright-Flyer und den ersten flüssigkeitsgetriebenen Raketen, nicht eine perfekte Technologie, sondern ein Beweis des Prinzips, das transformiert, was Flug bedeuten kann. Regulierung, Strategie und die Philosophie des langsamen Aufstiegs. Die Physik eines solarelektroaerodynamischen Luftschiffs ist permissiv, das Gesetz nicht. Heutige Flugregeln teilen den Himmel in sauber abgegrenzte Domänen, Luftraum, regiert von Luftfahrtgesetzen, und Weltraum, regiert von Raumgesetzen. Dazwischen liegt eine graue Zone, zu hoch für Flugzeugzertifizierung, zu niedrig für Orbitregistrierung. Das Luftschiff zum Orbit lebt genau in diesem Grau, bewegt sich kontinuierlich durch Höhen, die auf dem Papier keiner Kategorie angehören. Warum es unmöglich ist? Luftraumgesetze gehen von Fahrzeugen aus, die innerhalb von Stunden starten und landen. Sie erfordern zertifizierte Motoren, aerodynamische Steuerflächen und die Fähigkeit, Verkehr nachzugeben. Keine dieser Annahmen passt zu einem autonomen, solarbetriebenen Ballon, der Wochen über 60 Kilometer verweilen kann. Startfahrzeugregulierungen beginnen, wo Raketen zünden, ein diskreter Zündung, ein Startplatz und ein Flugabbruchsystem, das Explosionen enthält. Unser Luftschiff hat keines davon. Es steigt so langsam wie eine Wolke. Es gibt keinen Startmoment. Trotzdem, da es schließlich Mach 1 überschreitet und Orbitgeschwindigkeit erreicht, fällt es unter Raumfahrtjurisdiktion. Das Ergebnis ist paradox, es kann nicht legal als Flugzeug fliegen, muss aber als Rakete lizenziert werden, der es nicht ähnelt. Eine hybride atmosphärisch-orbitale Fahrzeugklasse. Das Heilmittel ist die Anerkennung einer neuen Kategorie, ein hybrides atmosphärisch-orbitales Fahrzeug, HAOF. Seine definierenden Merkmale wären: kontinuierliches Domänenüberschreiten, Aufstieg von der Oberfläche zum Nahraum ohne diskrete Stufen. Niedriger kinetischer Energiefluss, Gesamtmomentenaustausch mit der Atmosphäre um Größenordnungen unter dem von Raketen. Passives, fehlersicheres Verhalten. Bei Leistungsverlust treibt und sinkt das Fahrzeug. Es fällt nicht ballistisch. Kooperatives Tracking. Immer sichtbar für Radar- und Satellitensensoren, sendet seinen Statusvektor wie ETSB-Transponder für Flugzeuge. Der HAOF-Rahmen würde Zertifizierung solcher Fahrzeuge unter leistungsbasierter statt hardwarebasierter Kriterien erlauben, Sicherheit definieren in Terms von Energieabgabe, Bodenfußabdruck und autonomer Sinkfähigkeit statt Präsenz von Motoren oder Treibstoff. Ozeanische oder Wüstenkorridore könnten designiert werden, wo HAOFs kontinuierlich operieren dürfen, überwacht durch bestehende Raumverkehrsnetze. Ihr Aufstieg würde weniger Gefahr für Luftfahrt darstellen als ein einzelner Wetterballon, doch aktuelle Regeln bieten keinen Pfad. Die Politik der Geduld. Regulierung folgt Kultur, und Kultur ist speedsüchtig. Luft- und Raumfahrtmeilensteine werden in Schubgewichtverhältnissen und Minuten zum Orbit gemessen. Die Idee, dass ein Fahrzeug 3 Wochen zum Orbit braucht, klingt zunächst wie Regression. Aber Geduld ist der Preis der Nachhaltigkeit. Das Luftschiff schlägt ein anderes Maß vor. Nicht wie schnell können wir Energie verbrennen, sondern wie kontinuierlich können wir sie ansammeln. Für Raumagenturen, die an Startfenstern und Countdowns gewöhnt sind, fordert ein solches Fahrzeug einen Operationswechsel, Missionsplanung nach Jahreszeiten statt Sekunden, orbitale Einsätze, die von Sonnenlichtgeometrie abhängen, nicht von Plattformverfügbarkeit. Doch dieser Wandel passt zum breiteren Turn zu Steady-State-Infrastruktur, solarelektrische Raumfahrzeuge, wiederverwendbare Stationen, persistente Klimaplattformen. Strategischer Wert. Ein wiederverwendbares Solar-EAT-Fahrzeug bietet Fähigkeiten, die keine Rakete oder Flugzeug matchen kann. Persistente Hochaltitudbeobachtung und Kommunikation, vor vollem Orbit kann das Luftschiff Monate in der oberen Stratosphäre schweben, Daten relayen oder Erde abbilden. Inkrementelle Frachtlieferung. Kleine Nutzlasten können sanft gehoben werden, ohne akustische und thermische Schocks des Starts. Planetare Analoge, auf dem Mars, wo Orbitgeschwindigkeit nur 3,6 km pro Sekunde ist und Atmosphärendruck lange Ionenbeschleunigung begünstigt, könnte dieselbe Architektur noch besser funktionieren. Umweltstewardship, kein Abgas, keine Treibstoffauslässe, vernachlässigbarer akustischer Impact. Wirtschaftlich würden die ersten operativen HAOFs Raketen nicht ersetzen, sondern ergänzen, Nischen bedienen, wo Nutzlastgeduld Dringlichkeit überwiegt. Strategisch würden sie den Zugang zum Nahraum von Treibstoffversorgungsketten entkoppeln, ein attraktives Feature für Raumagenturen, die nachhaltige Infrastruktur suchen. Die Regelbuch-Ingenieurkunst. Eine HAOF-Kategorie zu schaffen ist weniger Lobbying als Messung. Regulatoren vertrauen Daten. Der Weg vorwärts ist experimentelle Transparenz. 1. Heliumbasierte Demonstratoren in abgelegenen Korridoren, instrumentiert, um Trajektorie, Energieverbrauch und Fehlverhalten aufzuzeichnen. 2. Kontinuierliche Telemetrie, geteilt mit Zivilluftfahrt- und Raumtracking-Netzen, um vorhersehbare Flugdynamiken zu beweisen. 3. Simulation und Risikomodelle, die zeigen, dass schlimmster Fall kinetischer Energiefluss über bewohnten Gebieten vernachlässigbar ist. Sobald Agenturen quantifizierte Evidenz sehen, dass ein Haar auf Flugzeugen oder Bodenpopulationen nicht schaden kann, folgt die rechtliche Architektur, wie sie es für Hochaltitude-Ballons und Drohnen zuvor tat. Ethische Dimension. Langsamer Flug hat moralisches Gewicht. Chemische Starter verschmutzen nicht, weil Ingenieure achtlos sind, sondern weil Physik keine Zeit zum Recyceln ihrer Wärme bietet. Ein Solarluftschiff verbraucht hingegen nichts Unwiederbringliches. Es ersetzt Lärm durch Stille, Blitz durch Glühen. Sein Aufstieg wäre von der Erde sichtbar als heller, ungetriebener Punkt, ein menschliches Artefakt, das ohne Gewalt klettert. In einem Zeitalter der Dringlichkeit ist eine solche bewusste Bewegung eine Aussage, dass technologischer Ehrgeiz nicht explosiv sein muss, um tiefgehend zu sein. Die Geduld des Lichts. Wenn eine Rakete den Orbit erreicht, tut sie das durch rohe Beschleunigung, Sekunden der Verbrennung, die den Himmel erzittern lassen. Das elektroaerodynamische Luftschiff kommt anders an. Jeder Photon, der seine Haut trifft, trägt ein Flüstern von Impuls, vermittelt durch Elektronen, Ionen und die ruhige Mathematik von Maxwells Gleichungen. Über 3 Wochen akkumulieren diese Flüstern zum Orbit. Derselbe Ausdruck, F gleich unterstrich EE, der einen Mikroampere-Ion-Drift in einem Labor beschreibt, regiert auch einen 1000-Tonnen-Tragkörper, der durch die obere Atmosphäre gleitet. Die Skala ändert sich. Das Prinzip nicht. Maxwells Tensor, Coulombs Gesetz und die Geduld des Sonnenlichts sind universal. Wenn die Menschheit lernt, diese Geduld auszunutzen, gewinnen wir einen neuen Weg, die Erde zu verlassen, einen, der unbestimmt wiederholbar ist, angetrieben von demselben Stern, der uns erhält. Zu einem Zeitalter reversiblen Flugs. Chemische Raketentechnik ist eine Einweggeste, enormer Aufwand, um den Orbit zu erreichen, und abruptes Ende bei Wiedereintritt. Das elektroaerodynamische Luftschiff schlägt einen reversiblen Pfad vor. Es kann nach Belieben klettern und sinken, verweilen irgendwo von der Troposphäre bis zum Orbit. Es ist sowohl Raumfahrzeug als auch Habitat, Fahrzeug und Station. In dieser Kontinuität liegt eine philosophische Umkehrung, Raumfahrt nicht als Abreise, sondern als Erweiterung der Atmosphäre. Der Gradient von Luft zu Vakuum wird zu navigierbarem Terrain. Solche Fahrzeuge würden die Linie zwischen Meteorologie und Astronautik verwischen, die Raumkante in einen lebendigen Arbeitsraum statt Barriere verwandeln. Schlussreflexionen. Keine neue Physik ist nötig, nur Ausdauer, Präzision und neu erdachtes Regulierung. Das orbitale Energiebudget kann mit Sonnenlicht bezahlt werden, der Schub kann aus elektrischen Feldern auf Ionen entstehen, die Zeit kann von der Geduld der Ingenieure geliehen werden. Die Hindernisse sind kulturell und bürokratisch. Agenturen überzeugen, dass etwas, das wie ein Ballon aussieht, durch Mathematik und Beharrlichkeit zu einem Satelliten werden kann. Doch jede transformative Technologie begann als Anomalie im Papierkram. Wenn das erste dieser solarelektroaerodynamischen Gefäße aufsteigt, wird sein Fortschritt Stunde für Stunde fast unmerklich sein. Aber Tag für Tag wird es Geschwindigkeit sammeln, bis es schließlich jenseits des Wetters gleitet. Es wird kein Dröhnen geben, nur das schwache, kontinuierliche Summen von Feldern und die stetige Akkumulation von Sonnenlicht in Bewegung. Das wird den Beginn von wiederverwendbarem, nachhaltigem und sanftem Zugang zum Orbit markieren, einem Weg, aufzusteigen, zu fliegen und, ohne je ein Streichholz anzuzünden, zu orbitieren. Referenzen und weiterführende Lektüre. Rise Fly Orbit Projekt, https://risefliorbit.org, Überblick über das Konzept des solarbetriebenen Luftschiffs zum Orbit und verwandte Forschung. Essay zum elektroaerodynamischen Antrieb, https://farid.ps Articles electroaerodynamic-propulsion.html, tiefgehende theoretische Behandlung des elektroaerodynamischen Schubs unter Verwendung des Maxwell-Spannungstensors und der Coulomb-Körperkraftformulierung. Barrett, S. et al., Nature, 2018. Flight of an Aeroplane with Solid-State Ionic Propulsion. Erste Demonstration eines festflügligen ionenangetriebenen Flugzeugs. Paschen, F. 1889. Über die zum Funkenübergang in Luft, Wasserstoff und Kohlensäure erforderliche Potentialdifferenz. Annalen der Physik, 273-5. Sutton and Beeblatt's Rocket Propulsion Elements, 9. Auflage, zum Vergleich in Energiebudgets und V-Betrachtungen. NASA Glenn Research Center, Solar Electric Propulsion Basics, Hintergrund zu hocheffizienten elektrischen Schubsystemen.